Das Adventure-Genre ist nicht etwa tot. Es ist nur zu Besuch bei entfernten Verwandten gewesen.
Hier ist Jan Theisen von NDR Kultur, heute von der Spielemesse in Köln. Mit dem Podcast vom Adventure-Treffen.
Adventure-Treff, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Adventure-Treff-Podcast am Mittwochabend zur Gamescom. Heute am Mikrofon sind Hans,
Bandit,
Basti,
das Jan
und Jill.
Wir haben heute jede Menge gesehen und erlebt. Das gehen wir jetzt in der nächsten Stunde oder mehr durch. Und wir fangen an mit einem Titel, der ziemlich vielversprechend ist. A Rabbit's Apprentice. Den haben wir heute bei Dedalic gesehen und Jan hat die Details.
Ja, das ist der neue Titel von Matt Kempke, der uns ja Stitch in Time gebracht hat, wo ich schändlicherweise zugeben muss, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass es super gewesen sein muss. Und ja, Rabbit's Apprentice sieht auch ziemlich gut aus. Es sind wieder klassisch handgezeichnete Hintergründe, sieht man ja bei Dedalic oft. Und die Story erzählt von einem Schüler, der in der Realwelt lebt und am Ende der Sommerferien eigentlich gerne ein Abenteuer erleben will, aber hat im Moment nicht die Möglichkeit, lebt in einem relativ idyllischen Wald, nicht weit weg von der Stadt und trifft plötzlich den, wie hieß er gleich, Marquis de Hoto, glaube ich. Und das ist ein Hase, der ein bisschen vom Motiv erinnert an Alice im Wunderland, was wohl auch eine Inspiration war für den Titel. Aber doch eben einen gewissen Unterschied hat. Denn er ist ein großer, menschenähnlicher Hase, der also jetzt mit Jerry spricht und ihn mit in seine Zauberwelt nimmt. Und da passieren plötzlich ganz verrückte Dinge. Wir sind in einer Fantasy-Welt. Sie sieht ganz anders aus als die Realwelt. Die stehen überall sprechende Tiere herum. Und ja, da erlebt jetzt Jerry also sein Abenteuer.
Von der Grundstimmung her soll es zwar märchenhaft sein, aber auch recht ernst werden und philosophisch wurde uns angekündigt.
Genau, also es soll zum einen eine sehr märchenhafte Stimmung herrschen. Das hat man auch sehr schön an der Musik gehört, die eben schon sehr in dieses Märchenhafte reingeht. Hat mir auch sehr gefallen, das, was ich gehört habe. Und es gibt eben auch diese philosophischen Untertöne. Matt Kempke selbst ist als Japanologe auch von Mangas beeinflusst, die ja auch häufig in die Richtung gehen und auch eben für Erwachsene konkret sind. Es wird kein...
Ausschließlich?
Es gibt es auch, ja. Da zieht jetzt aber dieses Spiel nicht seine Inspirationsquelle her. Es kann also auch...
Ich dachte, es geht um Hasen. Menschliche Hasen? Ja, Entschuldigung.
Es wird also auch für Kinder interessant sein, aber eben auch für Erwachsene dadurch, dass es hintergründig und tiefsinnig ist.
Aber wo tiefsinnig, wollten wir sagen, mittlerweile die Fuppe ist fertig.
Die Fuppe
ist fertig? Ja, Fuppe ist fertig. Ja, hier ist Fuppe.
Vielleicht, wir haben einen Special Guest heute, die Fuppe.
Die Fuppe. Willst du mal probieren, Jan? Ich soll dich füttern?
Fütter mich.
Ja, hier, komm.
Ist nicht so heiß.
Gute Fuppe.
Gute Fuppe, ne?
Ja.
Also ihr könnt euch gerne alle bedienen.
Oh ja,
bei uns ist heute hier praktisch so
Puppentag.
Puppentag. Hier so, ja.
Was damit auf sich hat, dazu später mehr.
Ja.
Ah, die ist ja heiß. Hier.
Übrigens, was ich noch zu Rabbit's Apprentice sagen wollte, die Sprachausgabe, die schon drin war, hat mir hervorragend gefallen.
Ja, sehr schöne bekannte Synchronsprecher fand ich auch.
Ja.
Klang sehr rund.
Auch das Intro, was wir nur gehört haben und nicht gesehen haben, klang schon sehr hörspielartig und richtig gut produziert.
Mich hat das total gefreut, weil ja Stitch in Time bisher keine Sprachausgabe bekommen hat. Und es trotzdem eigentlich ein wirklich hervorragendes Spiel ist, von dem man mit einer Sprachausgabe vermutlich noch deutlich höheren Bekanntheitsgrad hätte erreichen können. Und ich glaube, das ist auch für den Matthias Kempke, glaube ich, was ganz Besonderes, dass er jetzt endlich auch mit viel Sprache arbeiten kann. Und ja, also ich glaube, all die Stitch in Time gut fanden, ich glaube, das ist wieder so ein Titel, der in eine ganz ähnliche Kerbe springt und da eine ganze Schippe noch oben drauf liegt.
Also ist auch witzig, also ist jetzt nicht die Grimm-Nummer. Wir haben schon gut gelacht bei der Präsentation. Kann man also auch Humor erwarten.
Und das lag auch an dem Spiel, also weniger an den Umständen.
Richtig.
Machen wir auch an uns.
Das sowieso.
Komfortfunktion wird es auch geben, da springt der Matthias für uns über seinen Schatten. Eigentlich wollte er keine Hotspot-Anzeige reinbauen, aber dann haben ihn die Leute bedrängt und er hat sich dann schließlich entschlossen, ein Spielelement zu integrieren. Eine verhexte Münze oder verzauberte Münze, durch die man durchgucken kann und dann leuchten die Objekte. Aber das erste Rätsel, hat er stolz gesagt, das muss man noch ganz ohne Hilfe lösen, weil da gibt es diese Münze noch nicht. Und der Kopierschutz, das war auch eine sehr lustige Idee, der greift nämlich erst nach 5 bis 10 Spielminuten, je nachdem wie schnell man da durchkommt, wenn man nämlich in die magische Welt übertreten muss. Und es gibt wieder was Selbstgebasteltes à la Drehscheibe, man darf gespannt sein.
Tada!
Ich will noch ein bisschen Fuppe, bevor ich 1954 Alcatraz ankündige.
Man könnte vielleicht noch irgendwie auch sagen, dass wir im gleichen Hotel sind wie Gamona.
Ja, könnte man.
Könnte man.
Würde ich aber nicht.
Ja, vor allen Dingen stimmt es auch gar nicht, weil die sind ja in einem anderen Gebäude.
Ja, Moment.
Ja.
Wir sind ja auch in einem anderen Gebäude.
Ja.
Wir sind dieses Mal im selben Hotel, aber in verschiedenen Gebäuden. Eigentlich sind wir in 2 Hotels, die zusammengehören, aber in...
Es ist völlig verrückt eigentlich.
Völlig verrückt. Das Verrückte ist eigentlich, das Hotel heißt Burns. Das ist das Verrückte eigentlich daran.
Ja, und das ist besonders spaßig, weil wir ja in einer Schwanstein-Tour gemacht haben.
Ja, und da ist uns was Blödes passiert. Wir kamen da an dem Tag, bevor wir da auf das Schloss wollten und die Bergtour gemacht haben. Und da hat man uns gesagt, dass das Hotel, das wir eingebucht hatten, das ist gestern Nacht abgebrannen. Hm. Ja, und jetzt sind wir hier in Köln in Burns. Das ist unheimlich.
Vermutlich hängt das alles irgendwie zusammen und wir haben nur die ganzen Zusammenhänge noch nicht begriffen.
Wir sind zu beschäftigt.
Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal klären. Bis dahin trinke ich ein bisschen Fuppe.
Lecker Fuppe.
Ja.
Damit ihr euch dieses Hotel, in dem wir gerade aufnehmen, also im Nebengebäude, gut vorstellen könnt, und jetzt kommt die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denkt einfach an Alcatraz, ja, ungefähr so, Betonbau und leere Gänge, auch so ein bisschen Phobos, beziehungsweise 1954 im Netz des
KGB. Ja, so fühlte ich mich, als ich jetzt gerade hier so in den Gang so von diesem anderen Gebäude
lang gelaufen bin. Ich war ziemlich froh, dass man kein Auge unter der Tür durchschieben musste, um hier reinzukommen.
ja.
Ja, auch bei Dedalic heute 1954 Alcatraz. Ein recht interessantes Spiel von der Geschichte her. Man plant nämlich den großen Ausbruch eines Häftlings, der verheiratet ist. Und ich glaube unter anderem, das ist eine Motivation, aus diesem Knast wieder rauszukommen. Der hat richtig Dreck am Stecken, hat einen riesen Überfall gemacht, geht um jede Menge Kohle. Und er will raus. Er will die Kohle und sein Mädel. Und man spielt die ganze Zeit beide. Also man kann die ganze Zeit wechseln, wenn man möchte, vom Sträfling zu seiner Ehefrau. Sie muss draußen alles vorbereiten, mit den Gangstern fertig werden, die wissen wollen, wo ist die Kohle. Und er muss drinnen dafür sorgen, dass er sich mit den Häftlingen gut stellt, die ihm helfen könnten, einem Birdman irgendwie Vögel zuschanzen oder Eier. Das haben wir auch gesehen. Der sieht ziemlich lustig aus, der Typ. Ist 99 und schon ziemlich lang da drin und hat irgendwie 4 gescheiterte Fluchtversuche hinter sich. Also der hatte Ahnung.
Und angeblich gab es die ja alle wirklich. Oder zumindest den Birdman.
Den soll es gegeben haben in Alcatraz.
Genau, also es basiert so auf so realen Persönlichkeiten, so zumindest in groben Zügen.
Und so wie es aussah, war das sehr reizvoll, die ganze Zeit zu wechseln und zu versuchen, diesen Ausbruch zu planen. Und viele, viele Entscheidungen haben einen Einfluss darauf, wie das Spiel ausgeht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu entscheiden, ob man zum Beispiel seine Ehefrau belügen möchte oder nicht. Entsprechend sauer ist sie später oder nicht. Und so kann man eben beeinflussen, ob die beiden in einen glücklichen Lebensabend mit Geld ziehen oder glücklich ohne Geld werden oder eben sich trennen. Irgendwie solche Sachen. Und es wird auch jede Menge gestorben, wie wir gesehen haben. Was uns ein bisschen stutzig gemacht hat an dem Projekt, trotz der guten Geschichte, war die Grafik. Im Moment, von dem, was wir gesehen haben, beißen sich die 3D-Modelle der Charaktere ziemlich mit dem 2D-Hintergrund und ein paar sahen auch gar nicht fertig aus. Da war noch viel Bleistift.
Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass noch Konzeptgrafiken verarbeitet wurden. Allerdings hat man uns das jetzt nicht so konkret gesagt. Man hat nur gesagt, wir bearbeiten das alles nochmal. Und was mich persönlich stutzig gemacht hat, ein bisschen auch, ist, dass man gesagt hat, ja, wir müssen noch die 3D-Modelle ein bisschen anpassen, damit sie besser zur Hintergrundgrafik passen. Und wir hätten eigentlich eher den anderen Weg erstmal so gesehen. Muss noch mal gucken, wo es dann nachher hinkommt. Aber es ist zumindest bekannt, dass auch bei Dedelic und bei den Entwicklern bekannt, dass die Grafik noch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Also mal schauen.
Aber wie gesagt, Geschichte klang spannend.
Und sehr umfangreich. Also wir haben, glaube ich, so einen Speedrun durch die ganze Geschichte bekommen, so gefühlt. Und das war ziemlich viel.
Wir haben auch alle wichtigen Spoiler schon gesagt.
Wir haben alles. Also wir kennen das Spiel eigentlich.
Wir kennen auch das Ende. Das wäre jetzt fies, ne?
Ja, genau, wir erzählen jetzt das Ende. Nein, der Entwickler hat uns so viel erzählt, dass wir anschließend nochmal gebeten wurden, keinen einzigen von den Wendungen jetzt zu verraten.
Der Entwickler, kann man übrigens auch mal sagen, ist Gene Moxie, ich bin mir nicht sicher, wie man den ausspricht. Der,
netter Mann übrigens.
Ja, sehr netter
Mann. Ein sehr netter Mann ist und eben mit Bill Tiller schon an der Vampire Story maßgeblich mitgearbeitet hat und an Ghost Pirates auf Fuji Island.
Und auch die Engine benutzen darf, ne?
Genau, von seinem Kollegen.
Es wird die Engine von Vampire Story benutzt.
Ganz genau, ja.
Ja, vorsichtig, Daumen hoch, ne?
Ja.
Inhaltlich Daumen hoch, technisch noch einiges zu tun.
Und es soll ja trotzdem bald fertig sein, ne? Das wäre nicht so.
Noch dieses Jahr, ja.
Das,
Anfang nächstes Jahr, glaube ich.
So ja, habe ich falsch notiert.
Ich dachte Q4 bis Q1, aber das.
Ja, also, nehmen wir das so, da sind wir doch alle drin.
Auf alle
Ebenen. Irgendwie in der Ecke.
Sind wir alle drin. Und, aber bis dahin, du. Puh, mal gucken. Ordentlich hinlangen. Dann wird das noch was.
Ja, die langen Winterabende.
Genau.
Zu Hause vor dem prasselnden Feuer, da kann man das schon machen.
Wenn man ein bisschen Fuppe löffelt dabei.
Dann ja, schöne heiße Fuppe.
Richtig schöne heiße Fuppe.
Mhm, ja.
Ohne Milch. Da waren wir wirklich viel bei Dedalic heute unterwegs, sind irgendwie im Halbstundentakt zwischen den Räumen hin und her gehetzt worden und dann waren wir immer noch nicht fertig, denn es gab ja noch Deponia 2 oder jede Menge Müll, wie wir ja geistreich auf unserer Webseite ausgedrückt haben. Ja, Jan hat sich da besonders wieder mit auseinandergesetzt. Wie ist Deponia 2? Wie ist so der Anfang?
Ich finde es toll. Also ich fand es vom Anfang her noch besser als Deponia 1. Es war unglaublich lustig, sowohl das Intro, wo man eben in Schwarz-Weiß nochmal nacherzählt bekommt, was im ersten Teil passiert ist, als auch die erste Spielszene.
Man kann so vielleicht noch sagen, das Intro hat Full-Motion-Videosequenzen.
Das ist, habe ich schon auf die Seite geschrieben, ist auch schon verwundert aufgenommen worden. Ja, es gibt vereinzelt Full-Motion-Videosequenzen in diesem Intro, was erstmal nach einem unfassbaren Stilbruch sich anhört, aber richtig gut funktioniert. Also die haben das Video entsprechend nachbearbeitet, ist auch so schwarz-weiß wie der Rest von diesem Intro und ja, ist einfach witzig, wie das eingebaut ist.
Mhm. Aber jetzt kommt das wirklich Witzige. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gelacht.
Ich glaube auch, ja. Also Poki hat natürlich wieder sensationell sein Spiel vorstellen können. Aber die erste Spielszene, wo man eben wieder in die Rolle von Rufus schlüpft und eigentlich etwas ganz Harmloses erledigen soll, artet wieder in einem chaotischen, in einer chaotischen Metzelei aus. So will ich es mal ausdrücken.
Und war eines der gewalttätigsten Szenen, die wir gesehen haben heute.
Ja, ich verrate vielleicht so viel, es kommt ein kleiner, putziger Vogel drin vor. Und ein Hammer.
Ein Müllzerkleinerer.
Ein Müllzerkleinerer, eine Toilette. Aber ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten.
Es reicht auch erstmal.
Weil es so witzig ist.
Ja.
Ja.
Aber man fragt sich die ganze Zeit, wie weit sie wohl noch gehen. Ja. Und dann geht sie aber noch weiter. Das ist das Schöne an dem Ding.
Ja. Ja.
Und natürlich die spannendste Frage, singt Poki wieder?
Ich habe gefragt, singt Poki wieder? Ja, Poki singt wieder. Es gibt ein Kapitel mehr als im letzten Teil. Das heißt, es gibt eine Zwischenszene mehr, in der Poki singt. Und es gibt zumindest eine vage Andeutung von Poki, dass es möglicherweise außer dieser Reihe von Zwischentiteln noch eine weitere Szene gibt, in der Poki uns ein Ständchen bringen könnte.
Wie schön.
Man kann vielleicht auch noch sagen, dass es angeblich deutlich lustiger als Deponia 1 sein soll.
Das ist nicht angeblich, das war unsere Vermutung nach diesen ersten beiden.
Es wurde aber, ja, eigentlich ja, das ist richtig.
Wahnsinnig.
Und es wurde auch nochmal bestätigt vom Publisher, dass auch er der Meinung ist, ja, es ist deutlich lustiger nochmal und es ist auch nochmal länger.
Das haben wir gesagt bekommen, es soll noch deutlich länger sein als Teil 1.
Sind wir mal gespannt.
Ich freue mich drauf.
Mhm.
Kannst du das so singen wie in dieser Werbung?
Ich freue mich drauf.
Nein, kann ich nicht, aber ich tue es gerne für dich. Ich freue mich drauf.
Super. Und es ist so ein schönes Team hier. Ich möchte mich auch nochmal beim ganzen AT-Team bedanken. Es macht so Spaß, mit euch auf der Gamescom unterwegs zu sein. Mit Dieben haben wir uns heute auch beschäftigt.
Ja, die Puppe haben wir nicht geklaut.
Die ist nicht geklaut, die haben wir gewonnen.
Was?
Beziehungsweise ich könnte die dann auch noch gewinnen, dazu später mehr.
Ja, wir haben ja noch Puppen.
Die großartige Puppe.
Ja.
Ja, um einen Meisterdieb geht es im Raben. Der Rabe von King Art. Kennt ihr vielleicht noch von dem hier? Von Book of Unwritten Tales. Die haben uns heute einen sehr überzeugenden Trailer präsentiert, den ihr inzwischen auch auf unserem YouTube-Kanal findet, richtig?
Sogar schon verlinkt auf der Startseite.
Ja, Wahnsinn.
In Form einer News.
Perfekt. Ja.
Ey, sind wir gut.
Schon schwer positiv kommentiert von unseren Lesern, vor allen Dingen. Ich glaube, keine einzige negative Aussage irgendwie, sondern so.
Ja, und zack, Balken nach rechts.
Ja, dann machen wir den direkt Moment mal voll. Ja. Muss sich keiner beschweren nachher über die 100%.
Ja, es geht um einen Meisterdieb, der erschossen wurde, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, ja. 10 Jahre nach seinem Auftreten taucht nämlich wieder ein Meisterdieb auf, dessen Markenzeichen es ist, schwarze Federn am Tatort zu hinterlassen. Und man spielt, das ist das Interessante, abwechselnd den Dieb und den Kommissar. Also man jagt sich teilweise selber und kann mehrere Szenen bzw. Kapitel erst mit dem Dieb spielen, nee, umgekehrt, erst mit dem Kommissar und dann mit dem Dieb. Und uns wurde gesagt, das Tolle daran ist, dass man manche Aktionen, während man mit dem Kommissar spielt, noch gar nicht versteht. Und die ergeben aber dann einen Sinn, wenn man die Szene nochmal mit dem Dieb spielt an einer anderen Stelle. Gibt insgesamt, soweit wir das verstanden haben, recht wenig Locations, auch recht beschränkt. Also es spielt einmal in so einer Art Orient-Express-Zug, dann in Ägypten, in einem Museum. Und was habe ich vergessen? In irgendeiner Stadt, glaube ich, sind wir noch unterwegs.
Zürich,
genau richtig. Und Züricher Bahnhof, aber nur mit dem Dieb. Das hat er betont, der Herr Tüssen. Nur am Bahnhof mit dem Dieb. Wichtig. Genau, und so soll eben die Story ihren Besonderheitswert erlangen, dass man die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Zu sehen gab es noch nicht so viel, aber man kann schon mal verkünden, King Art hat umgeschwenkt von 2,5D auf 3D. Und was wir so gesehen haben, würde ich sagen, mit Erfolg. Sieht sehr schön aus.
Ja, man kann dazu sagen, angeblich war das Ding seit 3 Monaten in Produktion. Und dafür waren sie schon erstaunlich weit, fand ich. Also dafür sah das schon recht fett aus, was sie da in dieser doch sehr kurzen Zeit aus dem Boden gestampft haben. Und wir wissen ja, dass King Art da eigentlich, glaube ich, ganz gut ist, auch so was Polishing betrifft und so. Die machen ja recht runde Produkte. Also habe ich auch das Gefühl, dass da könnte was Spannendes bei rauskommen.
Kein Steam-Zwang, kann man schon mal sagen. Das wünschen sie sich stark. Sie wünschen sich sogar fast gar keinen Kopierschutz. Mal gucken, ob sie sich das bis zum Ende durchwünschen können.
Ja, sie sind ja beim lustigerweise bei dem gleichen Publisher gelandet, der ja, oder bei den gleichen Leuten gelandet, die ja damals auch noch für Chobo tätig waren. Das fanden wir irgendwie auch ganz komisch. Das ist eine lustige Sache. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass da alles gut geht.
Hoffentlich bleibt sie lustig und wird nicht traurig.
Ja, ich hoffe, ich wollte gleich sagen, ich hoffe, sie wird nicht Kafka-esk. Ja.
Das ist zu spät für sowas.
Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Ein paar Leute wissen ja, was ich meine.
Ja.
Puppe?
Da draußen.
Gut.
Fein. Ja, zum Spiel selber kann man noch nicht so viel sagen, weil wir echt nicht viel gesehen haben, nur eine Szene im Zug, in der der Schaffner durch die Zugtür gegangen ist und dann im ägyptischen Museum stand, weil es noch die Testversion ist. Aber das sah alles sehr schön ausgeleuchtet aus, muss man sagen. Also wird eine feine Sache. Und für alle Info-Nerds, dieses Spiel existiert in der Idee seit Book of Unwritten Tales. Es war damals so die Frage, was machen wir, was Ernstes oder was Lustiges. Und dann haben sie damals was Lustiges gemacht und jetzt machen sie halt was ein bisschen Ernsteres.
Wir kriegen noch einen Gameplay-Trailer, beziehungsweise wir kriegen noch Gameplay-Szenen zugespielt, angeblich. Sollen wohl morgen kommen, wo man noch ein bisschen mehr sieht vom Spiel. Was kann man noch sagen? Technisch wird Unity benutzt.
Ja,
also eine,
genau, für PC und Mac erstmal.
Genau.
Eventuell später noch für Konsolen.
Wobei sehr stark durchklang, dass Konsolen sehr, sehr wahrscheinlich oder zumindest sehr stark gewünscht sind vom Entwickler. Also mal gucken, wo das Ganze hinführt. Und ja, Englisch-Deutsch-Parallelentwicklung, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Mhm.
Auf die Frage, ob es nur ernst wird oder auch lustig, sagte Jan Theisen, dass man natürlich schaut, wo man Humor auch einbringen kann, aber dass man nicht über die Scherzgrenze gehen will. Fand ich sehr schön.
Prima.
Würde uns nie einfallen.
So ein Gag würde uns nicht einfallen.
Nee, nee.
So nicht was niveaulos.
Nicht bei uns.
Noch ein bisschen Futter?
hat man nicht. Also jetzt nicht.
Okay.
Ja.
Auch Englisch entwickelt und dann deutsch veröffentlicht wird Jack Keen 2, das Auge des Schicksals. Haben wir heute auch nochmal mehr gesehen. Weniger gehört, mehr gesehen.
Ja, erstmal weniger gehört. Wir hatten da gleich zwei Termine. Das eine war im öffentlichen Publikumsbereich, eine Pressekonferenz, Pressepräsentation von dem Landwirtschaftssimulator 2013.
Mit Kartoffeln.
Diesmal mit Kartoffeln und Möhren. Und es gibt jetzt vor allen Dingen auch Schafe, Kühe und Hühner.
Hardcore.
Ja.
Gleichzeitig?
Ja, gleichzeitig. Oh. Gleichzeitig, ja. Und also ist schon Knaller. Ja, und das zweite, etwas untergeordnete Spiel, das man dann dort präsentierte, war halt Jack Keen 2. Und man verstand leider von der Präsentation so gut wie nichts, weil am Nachbarstand mit ungefähr 90 Dezibel irgendwelche Bässe reingefahren wurden in die Ohren aller Zuhörer. Die erste Reihe wird wohl noch ein bisschen was verstanden haben. Wir waren leider in der zweiten.
Wir können das mal kurz simulieren. Michael spricht einfach weiter und ich simuliere diese Atmosphäre in der
Halle. Wir versuchen das jetzt einfach mal.
Ja, genau so.
Es gab dann aber noch einen einzigen Lichtblick in dieser Sache. Wir haben ein paar schöne Mädels noch auf die Bühne geholt.
Ja. Und dann zwischendrin haben wir wieder was verstanden.
Ja. So war das. Aber die beiden Babes, die sie auf der Bühne hatte, die waren wirklich nett. Die haben also, sind hingegangen und haben sich so ungefähr diesen Typ ausgesucht, die so optisch den beiden Begleiterinnen von Jack im neuen Jack hinterher.
Adam und Eve, ja.
Ja.
Sah das Spiel denn auch gut aus? Ich hab's ja so gut wie gar nicht
Amanda
gesehen.
Und Eve.
Amanda
und Eve.
Adam und Eve, das war irgendwie.
Danke für den Tipp, ich hatte Eve vergessen. Ich kam die ganze Zeit nicht mehr auf den Namen. Amanda ist mir noch eingefallen. Cool. Wir hatten aber später nochmal einen Termin bei Astragon. Und dort wurde uns das Spiel dann anhand des Prospekts erstmal gezeigt, weil leider.
Das sind wir bei Astragon auch ein bisschen gewohnt, dass sie sehr gerne mit ihren Prospekten und Katalogen arbeiten, aber es war eine Verbesserung, ja, definitiv.
Ja, es kam also keiner mehr mit einem Katalog und hat einfach nur auf die Spiele gezeigt, sondern diesmal war halt wirklich jemand da, der auch das Spiel betreut und hat uns das anhand eines Prospekts präsentiert, weil der PC, auf dem das Spiel normalerweise präsentiert wird, gerade in Benutzung war. Und dann hat man zwischendurch noch versucht, das auf einem anderen PC zu installieren, der war aber leider nicht ausreichend dimensioniert.
Ja, wie sieht das Spiel denn jetzt aus?
Ja, wie das Spiel aussieht, das können wir gar nicht so wirklich sagen. Dazu werden wir später noch hier vom Bene vielleicht was hören, der in den Publikumshallen unterwegs war. Weil wir waren dann nicht mehr in der Lage, es bei Astragon anzuspielen. Und
deswegen, also du musst dir das so vorstellen, Jan, wir sitzen in dieser Konferenz, also dieser Vorführung, Pressevorführung, bekommen den Katalog und heißt, ja, Check-in wird gerade installiert. Und wir warten auf die Installation und dann wird Check-in angeschaltet und heißt, oh schade, auf dem Laptop läuft Check-in nicht.
Da war ich ja dabei.
Da warst du dabei, schon, ja. Da siehst, ja, stimmt, ja, genau. Richtig, warst du dabei, was fragst du denn?
Ich würde aber gerne wissen, wie das Spiel aussieht.
Ja, da vielleicht müssen wir da wirklich nachher demnächst in den Besucherhall schwenken.
Ja, sollen wir das jetzt mal tun?
Ja, schwenken wir doch mal den Besucher
ein.
Du bist eh so still. Sag doch mal was,
Bier. Genau. Jack Keen, in den Besucherhallen konnte man es anspielen. In den Besucherhallen hatte man dann allerdings auch keinen Ton. Die textuelle Untermalung erfolgte rein visuell, womit wir dann schon wieder beim Aussehen wären. Es gibt also ein Aussehen in Lettern, verbunden mit der typischen Deck 13 Engine. Also Jack Keen hat diese 3D-Umgebung, wie man es von Jack Keen 1 gewohnt ist, wie man es auch von Ankh gewohnt ist. Grafisch sieht Jack Keen sehr ansprechend aus. Also es macht schon was her.
Also eine Verbesserung zu Teil 1 ist halt
definitiv. Nee, eine Verbesserung zu Teil 1 ist definitiv erkennbar. Ja. Eine Verbesserung zu Teil 1
ist definitiv. Wie ist es zu Haunted? Hast du da einen Eindruck? Hast du Haunted irgendwie?
Ich würde sagen, es ist auch besser als Haunted. Okay. Also Jack Keen sieht definitiv besser aus als Haunted.
Und kein Goldfisch.
Ich habe auch nicht diese typischen Glitches, die man in Haunted so kennt und gesehen hat. Die konnte ich in Jack Keen auch nicht sehen. Ich muss dazu sagen, dass ich allerdings nicht allzu lang Jack Keen gespielt habe, da ich diverse Probleme damit hatte, diverse Hotspots zu treffen. Der nette Mitarbeiter am Stand hat mir dann hilfreich zur Seite gestanden, mir zu zeigen, wo man denn da jetzt genau die Maus hinfahren muss, damit damit der Charakter von der einen Seite des Autos zur anderen Seite des Autos läuft. Natürlich mit dem Verweis darauf, dass es sich hierbei immer noch um eine Alpha-Version handelt.
Also lief woanders hin, als man geklickt hat noch, oder?
Das Problem war, dass man quasi in Löcher laufen konnte und damit quasi in Sacktassen. Also die Wegfindung, die ist noch nicht ganz ausgereift. Ja. Daran wird allerdings noch gearbeitet.
Wir haben ja auch noch einen Monat, also
5 Wochen sogar.
Ja, reicht dicke.
Kann man alle Löcher noch stopfen.
Sechs Wochen.
Massig Zeit auf jeden Fall. Ja. Zu spielen ist auf der Messe quasi gerade diese Verfolgungsjagd, die man auch im Trailer sieht, wo Eve zusammen mit Amanda dem Zeppelin von Dr. Umbati hinterherfahren, auf dem eben Jack Keen gefangen ist. Und sie versuchen halt dann eben Jack zu befreien. Gut.
Spielerisch, was ich so mitbekommen habe, ist es ja so, dass man irgendwie zwischen diesen beiden Begleiterinnen wählen muss oder kann. Und
zwischen diesen beiden Begleiterinnen kann man wählen. Es gibt wie bei Ankh und wie bei Haunted, gibt es eben die Möglichkeit, an bestimmten Stellen zwischen diesen Charakteren zu wählen. Es gibt auch etwas mehr Entscheidungsfreiheit in Jack-in, da diese beiden Damen Jack doch in gewisser Weise etwas mehr zugetan sind, als es auf den ersten Blick den Anschein erweckt. Und sich der Spieler, so wie verlautet wurde, sich der Spieler entscheiden kann, wie sich denn eine Dame gegenüber Jack verhält.
Und voll ein Bandit-Spiel, oder?
Das ist absolut ein Bandit-Spiel, aber ich hab in diesen Hallen noch ein viel besseres Bandit-Spiel gefunden, aber dazu erzähle ich später vielleicht noch mehr.
Vielleicht können wir dazu an der Stelle auch gleich mal sagen, wir haben das auch nochmal erklärt gekriegt, wie das funktioniert mit diesen beiden Damen. Die haben jeweils unterschiedliche Gegenstände fest in ihrem Inventar und sind dadurch in dem Moment, wo man sich für die eine oder für die andere entscheidet, zwei unterschiedliche Wege, wie man eine bestimmte Rätselkette lösen kann. Danach geht es dann wieder zusammen auf den Haupthandlungsstrang, aber es soll wohl sehr oft in diesem Spiel möglich sein, dadurch, dass man sich für die eine oder die andere entscheidet, einen anderen Lösungsweg zu spielen. Das heißt, da ist auch ein gewisser Wiederspielwert wieder da.
Und passend zu den Frauen ist das Spiel auch unglaublich nachtragend. Also bei jeder Entscheidung wird mitgeschrieben, wofür man sich entschieden hat. Es gibt dann drei alternative Enden. Entweder man macht die männliche Variante und eiert die ganze Zeit zwischen den beiden Frauen hin und her, mal die. Das gibt ein Ende. Oder man sagt, och, ich war eigentlich schon immer zufrieden mit Eve, die behalte ich jetzt auch. Oder eben, neu ist immer besser. Man entscheidet sich dann für die andere. Genau. In der Männer habe ich die gerade verwechselt. Ich denke, ich sollte einfach blond und schwarzhaarig sagen, weil das kann ich auseinanderhalten. Ja, auf jeden Fall drei Enden, je nachdem, für wen man sich entscheidet oder eben nicht entscheidet.
Nennen Sie einfach alle Schatz, dann
funktioniert. Genau, Schatz. Bewundernswert. Also der Kerl hat zwei Frauen an der Backe und kriegt das entweder geregelt oder nicht. Wir werden sehen, ob das in der finalen Version in irgendeiner Form...
Bei mir wird es nicht gehandelt kriegen.
Wir warten auf ein Let's Play von Bende.
Ausgezeichnet.
Schöne Sache, ja. Sah aber auch sehr schön aus. Recht viel Neues im Vergleich zu unserem Besuch, den ihr auf unserer Webseite adventure-treff.de nachlesen könnt, gab es nicht.
Nur vor eben diese englische Sprachausgabe, die wir nicht gehört haben. Oder doch, wir haben sie schon gehört. Wir haben sie auch bei uns haben wir sie gehört. Die englische Sprachausgabe ist inzwischen drin, die deutsche noch nicht.
Was lustig ist, war auf Englisch erscheint es jetzt erstmal gar nicht, sondern es wurde jetzt auf Englisch synchronisiert und entwickelt, aber es kommt jetzt erstmal auf Deutsch raus, weil das ein internationales Team von Entwicklern war und die hätten sich auf Deutsch nicht so gut verstanden, sagt man uns. Vielleicht haben wir uns einfach verarscht, aber...
Nein, wenn es wollen, dann soll ich das so machen.
Bayerische Version gibt es leider nicht, obwohl da Basti und ich nachgefragt haben, aber ja.
Das da die echt mal, also bayerische... Synchronisation von ein paar Spulen, das war schon nicht so schlecht.
Ja, und? Voll dafür.
Ich war dabei.
Nehmen wir wegen Suppe.
Hey, jetzt hört's doch, das versteht doch keiner.
Ja, jetzt geht's ums kaltblütige Ermorden. Wir waren noch bei Lace Mamba.
Wollen wir eigentlich die Besucher noch...
Kommen
wir später hin zu dem Besucher nochmal zurück?
Ja, oder? Kommen wir gleich zurück. Ja.
Gleich zurück. Gut.
Gehen wir kurz ins Dunkle und dann wieder ins Helle. Also quasi Lucius und dann Besucherhallen.
Das Helle sind die Besucherhallen?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe es für uns.
Das Helle leise.
Ja, wir waren bei Lace Mamba, dem britischen Publisher, der sich so im Bereich der Adventure-Spiele außerhalb von Deutschland so ein bisschen Namen gemacht hat und viele Indie-Titel veröffentlicht hat. Wir haben uns Lucius angeschaut, das wir auch schon letztes Jahr gesehen hatten. Vielleicht mal kurz zur Story. Es geht im Prinzip um einen Pakt mit dem Satan, den ein Vorfahre eines jetzt 6-jährigen Kindes geschlossen hat und den der Satan nun einlösen will. Und diese Einlösung sieht dann praktisch so aus, dass er sich bei diesem 6-jährigen Kind im regelmäßigen Träumen manifestiert und praktisch diesen Jungen dazu bewegt, bestimmte Morde zu begehen, weil Satan eben mit dieser einen Seele des Vorfahren allein noch nicht zufrieden ist. Er will mehr Seelen haben und ich glaube, insgesamt sind so an die 20 Morde angesetzt. Und er entscheidet sich eben dafür, in diesen Jungen zu instrumentalisieren, den eben nun auch der Spieler spielt. Das heißt, wir schlüpfen in die Rolle dieses 6-Jährigen, der in einem großen Herrenhaus lebt, mit seiner Familie und mit vielen Angestellten. Die Familie selber ist in der Politik tätig. Man bekommt eben verschiedene Aufträge, um die verschiedenen Leute der Reihe nach im Rahmen eines großen Masterplans sich zu entledigen, sozusagen. Und natürlich geht es zum einen darum, die Morde durchzuführen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen actionlastig, als es eigentlich ist. Nachdem man ja nur ein 6-jähriger Junge ist, muss das halt mit List und Tücke geschehen. Man bekommt dabei immer ein bisschen Hilfestellung durch den Satan. So in Form von, Art Tutorial-Einspielungen und Hinweisen, mit welchen Gegenständen man das vielleicht erreichen könnte. Also wir hatten zum Beispiel eine Szene gesehen, wo man ein Klavier so manipuliert, dass nachher der Hausmeister, der es zu reparieren versucht, nachher unter dem Klavier erschlagen wird, beispielsweise. Also man muss schon auch ein bisschen das Köpfchen einsetzen.
Was lustig ist, weil der Typ kriegt das Klavier
auf den Kopf.
Auf den Kopf. Man lernt auch sehr viel über die menschliche Anatomie in diesen Mordszenen.
Ich wollte auf den Details wollte ich nachher noch eingehen. ich wollte nur, also das ist die Grundstory im Prinzip soweit. Natürlich muss man auch von sich selbst ablenken, weil ein Detective ist dabei, diese verschiedenen Morde, die dann praktisch der Reihe nach in diesem Herrenhaus passieren, zu untersuchen. Und natürlich ist das alles sehr mysteriös, aber der Detective, also wenn man es sich geschickt anstellt, dann findet der Detective immer einen Grund, warum eben durch einen blöden Zufall eben nun diese eine Mord passiert ist oder ein Hotel abbrennt oder naja, egal. Soweit im Prinzip zur Geschichte. Wir haben eine Version gesehen, die sich ein bisschen weiterentwickelt hat seit dem letzten Jahr. Zumindest war das mein Eindruck. Grafisch hat man noch ein bisschen aufpoliert. Die Zwischensequenzen haben sich ein bisschen verändert. Wir haben auch wieder natürlich einige der Mordsequenzen gesehen, die wie immer sehr schön grafisch sind. Zersplitterte Köpfe, wie wir schon gehört haben, oder brennende Körper, erfrierende Körper, also da ist alles so ein bisschen dabei eigentlich.
Sie kämpfen also um eine USK 18 Freigabe.
Es klang so, dass sie also schon hoffen, dass sie eine USK 18 Freigabe kriegen. Ich glaube, sie wären sehr enttäuscht, wenn sie es nicht kriegen würden. Ansonsten, was kann man technisch sagen? Es ist ein Echtzeit-3D-Adventure und zwar wirklich sehr reinrassig Echtzeit-3D. Man spielt es mit Tastatur und Maus. Also in der Regel die klassische WASD-Steuerung. Die Maus benutzt man zum Umgucken. Die Hotspots werden nicht mit der Maus ausgewählt, sondern da kommt so ein Line-of-Sight-System zum Tragen. Das heißt, also wenn ich in einer bestimmten Nähe bin von einem Hotspot, dann leuchtet der auf und mit einem Tastendruck kann ich ihn aktivieren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein Inventar, weil man Gegenstände ja mitnehmen muss, um bestimmte Sachen zu manipulieren und die Fallen zu stellen. Es gibt auch Spezialfähigkeiten. Mit der Zeit lernt man vom Satan Telekinese und kann Sachen praktisch auch durch die Luft schweben lassen, was auch natürlich genutzt werden muss, um clevere Mordfallen zu bauen. Ja, und das ist im Prinzip so das Spiel. Ich weiß nicht genau, wie fandet ihr die Grafik von dem Spiel so, vom Eindruck her?
Zweckmäßig.
Ich fand sie nicht so schlecht. Es gibt Das haben wir jetzt heute, glaube ich, nicht so gesehen, aber ich glaube, bei der letzten Präsentation, so Außenszenen, wo du auf so Balkonen langläufst, ja, wo die Spiegelungen durch die Sonne und so weiter sehr, sehr toll aussehen. Also von der Beleuchtung her. Ja. Da haben sie wirklich was Gutes gemacht. Was mich an der Grafik ein bisschen stört, die Räume sind relativ groß. Ich denke, das ist der Tatsache geschuldet, dass die Kamera auch ab und zu einfach um die Spielfiguren herumfährt. Mhm. Da muss halt einfach genug Platz sein, sonst wären wir jetzt zu dicht dran. Und dafür sind die Räume dann doch sehr karg eingerichtet.
Ja, es ist auch ein bisschen zu steril, was die Räume betrifft. Man hat schon manchmal das Gefühl, wirklich durch halt eben eine 3D-Welt zu laufen, wie es noch früher vielleicht üblich war. Ich hatte das Gefühl, dass die Texturen sich verbessert haben seit dem letzten Jahr. Bei einigen Sachen ist es ein bisschen detaillierter geworden. Ich fand, klar, es ist kein Memento Mori und kein Sherlock Holmes, das muss man ganz klar sagen. Andererseits glaube ich, für ein Adventure dieses Kalibers, glaube ich, ganz, ganz ordentlich. Die Zwischensequenzen fand ich ganz atmosphärisch und ganz gut. Also es gibt gerenderte Zwischensequenzen neben In-Game-Zwischensequenzen. Ja, und für alle, die auf sinnlose Gewalt stehen im Adventure-Spiel.
Das ist ja sinnvolle Gewalt, das ist ja wieder was anderes. Das folgt ja einem Zweck. Es ist ja nicht so, dass man einfach durch die Gegend rennt und wahllos irgendwas kleinhaut. Sondern
ich hatte schon das Gefühl, dass man eigentlich durch die Gegend rennt und sinnlos Leute abmurkst. Aber na klar, also es ist mit Köpfchen. Mhm. Noch ganz sicher sind wir uns nicht, wie stark das man nachher wirklich als klassisches, herkömmliches Adventure sehen kann. Wissen wir noch nicht so genau.
Man ist ja moralisch befreit von sämtlicher Last, weil man gesteuert ist durch den Satan, ja, also nicht selbstbewusst diese Gräueltaten verübt.
Ja.
Ja,
gut.
Kann man so
stehen. Man kann vielleicht noch sagen,
man braucht sich also keine Gedanken irgendwie über sich selbst machen, wenn man in diesem Spiel Leute abschlachtet.
Es sei denn, man ist 16, 17 oder jünger, weil dann hätte man es höchstwahrscheinlich nicht kaufen dürfen.
Dann liegt die moralische Last auf einem, dieses Spiel zu spielen, ohne die notwendige Altersvorgabe zu erfüllen.
Ich habe eine einzige Notiz hier, die in Großbuchstaben ist in meinem Notizbuch. Da steht das Wort gewalttätig und in Klammern steht sehr. Und das sehr kam später dazu. Ich glaube, das war dann der dritte Fall, den wir gesehen haben. Da habe ich es nochmal aufgewertet. Wer das, also wem... so, dass wirklich die klassischen Horror-Adventures wirklich für Erwachsene so ein bisschen abgegangen sind, so in den letzten Jahren. Das könnte so ein Titel sein, der da in die Kerbe, denke ich, ganz gut schlägt. Nicht nur in die Kerbe, sondern in einige Kerben. Man kann auch noch sagen, die deutsche Synchronisierung ist fertig. Wir haben sie auch schon gehört. Ich persönlich hatte das Gefühl, manche Sachen fand ich ganz gut. Detective fand ich einigermaßen atmosphärisch. Andere Sachen waren für mich ein bisschen Ausfall. Wie die Putzfrau am Anfang.
Ja, die hatte so, halt zwar nur drei Sätze.
Ganz genau. Also Nebenrollen waren so ein bisschen, aber so die, es wird aus der Sicht des Detektiven erzählt, also er erzählt die Geschichte quasi retrospektiv. Das fand ich einigermaßen atmosphärisch. Das war so eine rauchige Stimme. Also ich glaube, damit kann man dann schon leben. Und ansonsten viele cineastische Effekte, viel Partikeleffekt, mal brennt es irgendwo und wenn die Träume sind, wird alles rot und mit was man halt so spielt, wenn man eine 3D-Engine hat.
Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, war die Lippensynchronität.
Ja.
Die Sprache passt so gar nicht zu den Lippenbewegungen und ich weiß nicht, ob da noch was dran gedreht wird. Ich stelle mir das eigentlich relativ schwierig vor. Es sei denn, die haben wirklich ein dynamisches Lippenbewegungssystem da drin, wo sie noch irgendwas dran drehen können, aber ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird.
Ich hatte auch nicht den Eindruck, mir ist es auch aufgefallen, es schwankt da auch immer so ein bisschen, also manchen Sachen irgendwie fällt es stärker auf.
Manchmal ist es einfach auch Zufall, das ist ja im Film auch so.
Aber man merkt, dass sie da, man hat es versucht so ein bisschen zu kaschieren, weil man sehr häufig auch die Gesichter dann mal nicht zeigt, also gerade wenn der Sohn da ist, dann haben sie sehr häufig auf den Sohn gezeigt und die Leute waren dann irgendwie außen rum und haben über den Sohn sich unterhalten. Ja. Also, wie gesagt, es ist jetzt kein Memento Mori 2 oder so, das irgendwie hervorragend präsentiert wird. Aber es ist so ein kleiner, dreckiger 3D-Titel, so ein bisschen. So ein bisschen Gewalt, Adventure, Porno vermutlich. So, wer das mag, glaube ich, kann dazu greifen.
Genauso leblos wie den Hausmeister, der heute unter dem Klavier begraben wurde, sollte eigentlich auch ein Planet sein, auf den ein Astronaut abstürzt.
Riesenüberleitung, da muss ich mal applaudieren.
Ja.
Dankeschön. Jetzt erklären wir nicht, dass es eingespielt war, oder? dieser Applaus.
Hier haben wir so einen Knopf, da drücken wir drauf und dann passiert folgendes.
Ich denke ein bisschen.
Ja, aber das sagen wir nicht, das schneiden wir nachher raus.
Ja.
Genau, auf diesem Lifeless Planet gibt es dann doch etwas zu entdecken, was genau das weiß Michael.
Ich muss nochmal einen Stopp.
Genau. Eigentlich ist es, glaube ich, sogar mein Ding, aber Michael kann es gerne auch machen.
Nee, dann bitte.
Nur ich die Notizen hier habe.
Hier steht Michael.
Michael?
Ja.
Haben wir das?
Ja. Weiß nicht, keine Ahnung.
Oder mach du?
Nee, du hast Notizen.
Ja, jetzt. lass mich ja korrigieren, wenn ich irgendwas falsch mache. Lifeless Planet, eigentlich ein Kickstarter-Projekt.
Entschuldigung.
Köpft mich alle mal. Lifeless Planet, eigentlich ein Kickstarter-Projekt. Auch Echtzeit-3D benutzt mal wieder Unity, wie so viele der 3D-Adventures heutzutage. Gleiche Steuerung, auch WASD-Steuerung mit Maus, also sehr ähnlich wie Lucius, allerdings ab deutlich low-budget ein Indie-Titel. Sieht also auch nicht ganz so aus, allein schon deswegen, weil es eben ein Planet ist, auf dem es eigentlich erstmal nichts zu entdecken gibt. Es ist einfach nur rot und hügelig. Und es ist aber so, dass man irgendwann, also man strandet auf diesem Planeten als Astronaut mit einer Notkapsel, weil irgendwie das Raumschiff nicht mehr fliegt und hat eigentlich erstmal so das Gefühl, na, das war's jetzt. Und was ist denn los?
Mach weiter. Das ist nicht irritierend.
Würde ich nie tun. Also man findet dann irgendwann Fußspuren im Sand und stellt halt fest, okay, da gibt es vielleicht noch Leben auf diesem Planeten. Und folgt diesen Fußspuren, entdeckt irgendwann in der Ferne eine Menschengestalt und auch verschiedene Gebäude. Also scheinbar gibt es eine Zivilisation auf diesem Planeten und dieses Rätsel dieser Zivilisation zu lösen, ist praktisch die Aufgabe. Recht viel mehr haben wir nicht gesehen vom Spiel. Es ist scheinbar kein ganz klassisches Adventure. Es ist uns auch als Action-Adventure angekündigt worden. Es scheint jetzt keine richtigen Kämpfe zu geben. Es gibt wohl Vegetation, die gefährlich ist, gegen die man sich irgendwie wehren muss. Und es gibt halt Plattformeinlagen. Also man muss mal rumspringen und von einem Stein auf den nächsten. Und wenn man halt daneben springt, dann geht es erstmal irgendwo weit runter. Dann gibt es ein Autosave und man darf die Sache nochmal probieren. Also es ist kein wirklich klassisches Adventure.
Klingt mehr nach Action-Adventure.
Klingt mehr nach Action-Adventure, sah auch eher mehr so aus. Man hat uns aber auch gesagt, dass es einige Rätsel geben wird. Also ist wohl eher sowas, ist wohl ein Mix. Haben nicht genug gesehen, denke ich mal, um wirklich sagen zu können, wie die Aufteilung da sein wird, wie das Balancing sein wird zwischen Rätsel und Action-Einlagen.
Auf mangelnde Sprungfähigkeiten ist er sehr oft eingegangen. Also hauptsächlich ist dieser Raumtyp irgendwo runtergefallen während der Präsentation.
Es gibt noch nicht viel zu sehen, glaube ich, auch einfach. Das Ding ist einfach in einem frühen Alpha-Stadion, also von daher. Ich habe noch aufgeschrieben, dass wohl Les Mamba auch vorhat, da deutlich mehr Story reinzubauen. Muss man mal gucken, was da passiert.
Da frage ich mich so ein bisschen, wie mangelnde Sprungfähigkeit mit Plattformer-Einlagen zusammenpassen.
Ja gut, aber er muss es ja nicht spielen, das machen dann unsere Leser.
Ja, andere Leute Leser.
Ja, kann bei dem Titel sind wir uns echt nicht sicher. Kann auch sein, dass am Ende vom Action-Adventure nur noch Action übrig bleibt. Also einfach mal beobachten.
Mal schauen.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Bei
uns sagt.
Ich glaube, sonst noch was bei Lace Mamba?
Ja, zum Abschluss noch Murders in Teherans Straßen. Oder ich versuch's mal Englisch, aber das ist echt ein ziemlich krasser Zungenbrecher. Murder in Teherans Alleys. Oh, hat geklappt. Ja, da wolltest du uns auch noch
ein bisschen was
erzählen. Ja.
Wir hatten ja schon mal eine News gepostet dazu und auch ein paar Screenshots. So das, was man auf den Screenshots sieht, ist ungefähr auch das, was man im Spiel sieht. Wir haben zuerst eine Cutscene gesehen, so als Intro. Das war so eine panelartige Sache, so mit Comic-Panels und Sprechblasen. Etwas blurry das Ganze und auflösungstechnisch nicht allzu weit im oberen Bereich. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Spiel allzu hübsch ist.
Ist gar nicht mal so hübsch.
Ja, mein Gott, also...
Also es ist so gewesen, die Animationen sind auf jeden Fall, hat man uns gesagt, noch nicht final.
Ja.
Und das hat also, man auch, das wäre auch schlimm, weil die waren unglaublich langsam und man hat auch diesen Effekt, dass die Füße über den Boden schleifen.
Genau.
So. War nicht so schön.
Also wirkt alles ein bisschen statisch. Hintergrundanimation habe ich jetzt keine direkten entdeckt. Es ist wirklich einfach nur Grafik und Figur obendrauf. So ein bisschen wie die Adventures, so keine Ahnung, vielleicht vor 5 bis 10 Jahren noch teilweise aussahen. Beleuchtung fand ich ganz okay. Also ein bisschen Atmosphäre hat schon gehabt, ganz klar. Aber ja, so die Präsentation war eher so ein bisschen durchschnittlich.
Zumal man halt eben auch wieder etwas lesen, noch etwas verstehen
konnte. Genau, also es ist schwer zu sagen, wie der Titel wirklich wird, weil es war alles persisch. Es gibt ein klassisches Inventar am oberen Bildschirmrand, wenn ich mich richtig erinnere. Recht viel mehr wissen wir nicht. Es ist ein Krimi-Adventure. Es geht also um verschiedene Morde, die halt in Teheran stattfinden, also in einem sehr exotischen Setting eigentlich. Das macht das Spiel auch, denke ich, von der Story hier wieder einigermaßen spannend. Es kommt auch von einem, iranischer Entwickler. Das kann einigermaßen interessant sein, denke ich mal. Bevor wir aber nicht irgendwie eine lokalisierte Fassung haben, zumindest auf Englisch, für uns kaum näher zu beurteilen. Release Quartal 4 oder Quartal 1, 2, also Quartal 4 2012, Quartal 1 2013. Englisch soll auf alle Fälle erscheinen, ob es eine deutsche Version gibt. Mal gucken, wenn überhaupt, dann nur mit Sprachausgabe, mit Untertitel. So. Und ich kann vielleicht noch was zu To the Moon sagen, das auch über Lace Mamba kommt. Ein Titel, der so Mischung ist aus Adventure und Roleplaying Game, wo auch unser Freund Martin Ganteföhr die deutsche Übersetzung gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Er hat mitgemacht, ja, die haben es zu dritt gemacht.
Genau. Erscheint multilingual wohl auf Deutsch und Englisch am 31. August.
Und die Box ist schön.
Sieht nicht schlecht aus, ja. Schönes Covermotiv. Und was wir dort auch noch erfahren haben, die deutsche Version von Julia. Dazu konnte man uns aktuell absolut überhaupt nichts sagen. Die war ja schon angekündigt gewesen. Sollte ja eigentlich schon, schon draußen sein, glaube ich.
Ja, ne? Die wäre schon draußen
gewesen. Ja. Und aktuell scheint es da überhaupt keine Bestrebungen seitens Lace Mamba zu geben, die irgendwie in irgendeiner Form überhaupt zu bringen.
Vorsichtig formuliert.
Ja.
Ja, also man hat schon das Gefühl, dass aktuell sich alles sehr stark auf Lucius erstmal so beschränkt, so als ihren großen Titel, also auch die. Der Businessbereich von Lace Mamba hat komplett Lucius praktisch, ist komplett in Lucius-Stil gehalten.
Ja, und wir haben nochmal direkt bestätigt bekommen, dass 39 Steps nicht mehr von Lace Mamba betreut wird.
Ja.
Genau.
Man kann auch sagen, man hat uns versprochen, keine Kürzungen bei Lucius. Angeblich.
Mal gucken, ob sie es durchkriegen.
Ja, schauen wir mal.
Also jede Menge andere Sachen kriegen sie durch Köpfe und Körper in diesem Spiel, aber. Mal gucken.
Entschuldigung.
Von dieser dunklen.
Ich bin ein bisschen nervös, Jan.
Sitze ich zu nah bei dir?
Ja, ich sitze ja ziemlich dicht beieinander.
Ich weiß.
Soll ich ein bisschen von dir wegrücken?
Ja, sonst du kannst doch keinen Mensch aufnehmen.
Ich kann deinen Schweiß fast spüren.
Was?
Ja, bevor es jetzt zu üblich wird, haben wir Lace Mamba dann verlassen und sind wieder zurück in die hellen Publikumshallen.
Publikum
teilen. Ja,
es ist spät.
Unglaublich, ja.
Aber man muss dazu sagen, es ist spät.
Auf den wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen.
Ja.
Warum sich solche extrem schlechten Wortwitze auszahlen können, am Ende des Podcasts dranbleiben, weil das hat auch was mit der Fuppe zu tun.
Der Fuppe. Die Fuppe, die gab es nämlich eigentlich ursprünglich auch in diesen Besucherhallen, denn Astragon und Deck 13 scheinen nicht nur Spiele herstellen zu wollen und können und dürfen, sondern sie produzieren auch leckere Yum-Yum Check-in Fuppen, die in der Geschmacksrichtung Oriental Style Instant Noodles kommen und wir hier schon die ganze Zeit zu uns nehmen, wobei noch nicht so ganz klar ist, was nun wirklich in dieser Suppe drin ist. Die einen haben hier schon Banane herausgeschmeckt. Und
nochmal keiner auf dem Klo.
Noch keiner auf dem Klo, ja. Die sind lecker.
Ich glaube, es ist Fahne drin.
Fahne, ja. Fahne kann auch drin sein.
Fahne, ja.
Es gibt aber nicht nur die Suppen in den Hallen zu sehen, sondern auch von der Konkurrenz natürlich dann Geheimakte 3 anzuspielen, sowie Präsentation dazu. In dieser Präsentation ging es im Wesentlichen darum, dass Deep Silver die Entwicklung ihres Spiels vorstellen wollte, näher beleuchtet hat. Insbesondere die Hervorhebung der Zusammenarbeit mit professionellen Geschichtsschreibern, wo eben zum einen die Rätsel Integration in das Spiel und die Dynamik der Geschichte nochmal besonders hervorgehoben wurde. Deep Silver legt sehr viel Wert darauf, dass das Spiel sehr dynamisch ist und betont, dass insbesondere die Rätsel auf diese Dynamik dann eben angepasst wurden. Diese Vorführung kann man sich in Halle 7 dann live von Deep Silver angucken. Dort kann man dann auch Geheimakte 3, die volle, endgültige Version, allumfänglich anspielen. Wer also genug Zeit hat, setzt sich morgens dahin und hat hoffentlich am Abend dann Geheimakte 3 durchgespielt.
Wer ja nicht weggejagt wird vom Computer, andere wollen ja auch mal spielen.
Mal schauen, ja. Aber unser Tipp für Sparfüchse.
Heute ist da keiner weggeschickt worden. Es wurde sogar darauf verwiesen, dass man hier das Spiel durchspielen könnte.
Finde ich erstaunlich. Eigentlich, aber ja. Ich finde es erstaunlich, dass man halt sagt, hier...
Spiel's durch.
Spiel mal durch hier.
Ja. Kann natürlich sein, dass es immer noch nur für die Fachbesucher...
Ja, nö, ist ja... Finde das gut.
Durchspielen kann man dann übrigens auch nicht nur Geheimakte 3, sondern wenn man... Wenn Deck 13 weiter so verwehrt, wie sie heute verfahren sind, dann kann man sich dort auch ein Check-in 1 abholen, dass sie neben dieser hervorragenden Fuppe...
Also kostenlos.
Kostenlos, genau, kostenlos. Das muss man hier betonen. Kostenlos zu verteilen bereit sind. Ansonsten gibt es in den Besucherhallen zu Adventuren leider nicht sehr viel zu sehen. Mir sind, wie gesagt, bloß Check-in und Geheimakte 3 aufgefallen. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ist ein kleines webbasiertes Adventure, das sich hauptsächlich an die jungen Spieler richtet. Das nennt sich Junior Ranger. Das gibt es noch nicht, das soll später mal, mir wurde gesagt, Oktober, Free-to-Play im Netz verfügbar sein und richtet sich an eine Zielgruppe von 9- bis 12-Jährigen, den man auf spielerische Art und Weise quasi den Umgang und das Verhalten in der Natur, in Naturparks und in der freien Wildbahn vermitteln möchte. Ich persönlich fand, das war ein sehr interessanter Titel. Ich werde da dranbleiben und mir noch anschauen, was da draus wird. Und das war es eigentlich von den Besucherhallen. Also adventure-technisch war da dieses Jahr so gut wie gar nichts los.
Das heißt, du erzählst uns morgen Abend, was du über die Natur und den Umgang gelernt hast.
Das werde ich morgen
Darf machen. Ich dich spoilern? Kühe sind nicht lila.
Kühe? Nee.
Doch, es kommt da auch drin vor.
Nee.
Richtig krass.
Mein Weltbild bricht zusammen.
Ja, meinst du ehrlich gesagt auch, weil es sind nicht nur wenige Adventures in den Besucherhallen.
Ja.
Ja.
Sondern es sind auch... Es ist was ganz Schreckliches passiert.
Sekunde, ich will eine Kerze dazu aufstellen. Ja. Hier in der Mitte.
Eine Problemkerze?
Ja.
Wir fangen mit der nicht ganz so schlimmen Nachricht, glaube ich, an.
So, brennt. Mit der ganz nicht so schlimmen Nachricht?
Ja. Speedlink.
Achso, dass die da sind?
Die sind da.
Die sind da, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Wir haben ja jetzt...
Also ich weiß nicht, ja. Das muss man ja jetzt im Kontext sehen.
Ja, ja. Also. Im Kontext wird sie dann nämlich...
Dann wird sie schon ganz schön schlimm.
Deswegen sage ich ja, die weniger
schlimm. Erstmal kann man sagen, ja, wäre nicht so schlimm. Jan weint gerade.
Ich bin tief getroffen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit der Gamescom.
Wir wissen ja nicht, wie nicht. Passieren konnte.
Ich meine, das ganze Konzept ist korrumpiert. Es ist einfach vorbei. Das Ende.
Das war das Ende der Gamescom.
Das Ende des Konzepts Spielemesse.
Ja.
Ja.
Denn
Hammer ist nicht mehr da.
Hammer ist nicht mehr da.
Ja. Und wir haben es.
Wie Hammer.
Wir haben es geschafft, ohne einen Witz zu machen.
Ja, fast. Ja, ist ja. Auch nicht kein Anlass, um Witze zu machen.
Ja, ich weiß.
Also es gibt ja prominente Firmen, die abgesagt haben, Nintendo.
Also wir waren schockiert, dass das nicht publik war.
Genau.
Wir hätten niemals ein Hotelzimmer gebucht.
Ja.
Und wären gekommen. Ich brauche eine Fluppe, tut mir leid.
So, haben wir dieses Unterthema abgeschlossen?
Ja.
Prima.
Ich weiß nicht so genau.
Dann gab es noch was uns wirklich sprachlos gemacht hat.
Noch sprachloser?
Ja, da spreche ich für uns alle. Wir haben eine Präsentation mitbekommen. von einer Idee, die doch, ja, relativ unbeschreiblich ist. Und trotzdem
ich kann mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Es gab gestern eine Pressemitteilung von Anuman, in der zu lesen war, dass Red Johnson Chronicles nicht nur fortgesetzt wird, es gibt einen zweiten Teil demnächst, sondern dass Anuman eben auch eine PC-Version macht von Teil 1 und Teil 2. Und in einem Nebensatz in dieser Pressemitteilung stand, dass das in Zusammenarbeit mit Lexis Numerique passiert, die wir ja von In Memoriam 1 und 2 und Experience 1 und 2 kennen. Die wurde so im Nebensatz erwähnt, ja gerade an diesem Transmedia-Adventure Alt Minds arbeiten.
Was wir seit April wissen.
Und ja, gedacht, was ja klar ist.
Da habe ich gedacht, Alt Minds, das sagt mir gerade gar nichts. Habe gegoogelt und habe festgestellt, dass... Ja,
hättest du mal hier ein bisschen aufgepasst.
Ja.
Ja.
Das konnte ja keiner wissen.
Nee.
Konnte keiner wissen, nee.
Dass es im April schon raus war.
Ja.
Ja, ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, das ist im April angekündigt worden von Lexis Numerique zusammen mit Orange. Vermutlich spricht man es aus.
Eigentlich heißt die Firma Orange.
Wirklich aber es ist eine französische Firma.
Ja, aber sie nennen sich selbst wirklich Orange.
Okay, dann Orange.
Wenn du so sprichst, musst du näher zum Mikro sein. Orange.
Alle gemeinsam jetzt.
Orange.
Ja. Deswegen sprechen wir Deutsch.
Also es ist angekündigt worden von Lexis Numerique zusammen mit dieser Telekommunikationsfirma aus Frankreich, Orange.
Ja.
Okay.
Und niemand hat es gemerkt. Doch, es haben Leute gemerkt. Es gab einen Artikel im Guardian, es gab bei IGN Artikel, es gab einige Artikel so im Web, aber irgendwie ist es so richtig in die Gaming-Szene nicht durchgedrungen, hat sich nicht richtig rumgesprochen.
Soll ich mal versuchen, die Idee kompakt zusammenzufassen, was echt nicht so einfach ist, finde ich.
Ich finde ja, die kompakteste Zusammenfassung ist In Memoriam 3.
Ja, das ist sehr kompakt.
Geiler Scheiß, könnte man einfach auch sagen.
Geiler Scheiß, krasse Idee.
Fuck yeah, fand ich auch schon ganz gut.
Fuck yeah, beschreibt es auch.
Ja.
Ein Live-Adventure. Die Grundstory, eine Gruppe ukrainischer Studenten verschwindet urplötzlich, so Blair Witch Project-mäßig, nur dass es keine Videokamera gibt. Und die Polizei findet keine Hinweise. Also heuert die Organisation, die die Studenten auf die Expedition losgeschickt hat, im Internet die Community an, diese Leute zu finden. Und ab diesem Punkt setzt das Spiel ein. Es läuft live jeden Abend, 18 bis 21 Uhr. Zwischendrin passiert was in diesem Zeitraum, damit die Leute bei der Arbeit nicht abgelenkt werden. Und das Ganze läuft 8 Wochen, jeden Abend. Die Geschichte entwickelt sich dadurch fort, dass man jeden Abend neue Hinweise bekommt, zum Beispiel eine Mail oder ein Video sieht oder irgendwie Kontakte knüpfen kann. Das Spiel wird im Browser gespielt oder wahlweise noch auf Android- oder iOS-Geräten. Da gibt es eine spezielle App für. Man verfolgt dann so eine Art Livestream und bekommt die neuesten Nachrichten. Und das Geniale ist, dass das jetzt existierende reale Web mit einem fantastischen Web bzw. Webseiten verbunden wird. Das heißt, manche Webseiten, auf die man gelinkt wird, sind tatsächlich schon so da, seit Jahren auch. Die Meldungen sind korrekt, das ist alles passiert. Und manche wurden von den Entwicklern gestellt. Dann gibt es Fake-Facebook-Profile, die teilweise schon vor 4 Jahren angelegt wurden. 200 Freunde haben, die eigentlich gar nicht wissen, dass dieser Charakter irgendwann zum Spiel gehören wird.
Ja, also wenn ihr irgendwie mal connected worden seid von irgendwie mysteriösen Personen und gesagt habt, kenne ich zwar nicht, aber ich akzeptiere den mal als Freund, dann seid ihr eventuell schon dabei bei diesem riesigen Projekt.
Und so soll man eben jeden Abend eine Aufgabe lösen. Ich glaube, wir dürfen ein Beispiel nennen. Es geht zum Beispiel darum, aus einem Video ein Nummernschild herauszulesen. Und dann hat man verschiedene Techniken, um diese Information zu erhalten und weiter zu verarbeiten. Es ist jedem Spieler frei überlassen, ob er am Abend mitmachen will oder nicht. Man kann also jederzeit sich rausnehmen oder wieder einsteigen, denn an jedem Tag gibt es eine Zusammenfassung, falls man nicht mitgespielt hat an dem Abend, weil man was anderes zu tun hatte oder keine Lust hatte. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze als TV-Show zu genießen, sich also zurückzulehnen und einfach zuzugucken, wie die anderen das machen. Das Spiel schreitet nämlich automatisch fort. Wenn man selber nichts getan hat oder nicht weiterkam, dann bekommt man am nächsten Tag die Zusammenfassung und ist wieder im Spiel drin. Kostenpunkt 3 € pro Woche, wobei die erste Woche kostenlos ist zum Testen. Die erste Woche werden wir in einer Vorabversion bereits im Oktober testen können und euch dann genau sagen, wie sich das anfühlt und ob das toll ist. Und los geht's im November. Bei 7 Wochen à 3 € kommt man auf 21 €. Wer sich aber abomäßig vorher für alle Folgen verpflichtet, kommt günstiger weg, wurde uns gesagt. Klingt nach einem wahnsinnig spannenden Projekt. Das Ganze soll ein Thriller werden, muss man noch sagen, genau. Ein paranormaler Thriller. Und der Reiz liegt eben darin, dass er tatsächliche Geschehnisse, von denen man auch sagt, ey, das ist doch nie passiert, mit einbindet. Also es gibt echt verrückte Leute auf der Welt. Der Entwickler hat uns ein paar Beispiele gesagt.
Wobei wir uns ja auch nicht ganz sicher sind, ob er uns sich einfach die ganze Zeit nur strikt belogen hat.
Das kann auch sein.
Und das zum Spiel gehörte schon.
Ja, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir bereits in der Pressevorführung bereits Teil des Spiels geworden sind.
Wir haben diesen Schauspieler schon vor 7 Jahren auf der Gamescom.
Ja, wir kennen den schon recht lange, ja.
Ja, um uns weiß zu machen, dass er zu diesem Spieleentwickler Lexis Numerik gehört. Ja, das kann sein.
Also Paranoia hat sich da irgendwie recht schnell eingeführt hier bei dem Titel. Und ich glaube, das ist noch echt, die spielen damit wirklich sehr spannende Sachen. Und es ist ein großes Team. Sie haben gesagt, an die 100 Leute arbeiten an dem Projekt. Das ist immens, wobei mit Sicherheit das auch sehr großzügig gezählt wurde. Es gibt 5 Stunden Videosequenzen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was auch sehr viel ist.
Und richtig gut produzierte, also das, die wir gesehen haben.
Das ist ein ordentliches Budget, dieses Ding. Und natürlich ein großes Risiko auch, weil, wie gesagt, das ist ein Adventure, das läuft halt in Echtzeit nur für diese Zeit. Und also wenn es erfolgreich ist, kann es sein, dass es vielleicht sowas wie einen Rerun gibt.
Ich glaube, das ist schon sicher. Also wer im November nicht einsteigt, weil er da keine Zeit hat oder lieber Adventskalender rätselt oder sowas.
Das sagst du jetzt nur damit ja.
Der wird später nochmal die Möglichkeit haben, also wird, ich weiß nicht wie lang, ein paar Monate später einfach nochmal gestartet. Dann
ich könnte wieder auch behaupten, dass wenn nicht genug Leute mitmachen, dass sie vielleicht dann sagen, hat eh keinen Sinn. Deswegen ist es so wichtig, dass so viele Leute mitmachen.
Wobei man beachten muss, 8 Wochen, ich habe es noch nicht durchgerechnet, aber ich glaube, der Heiligabend ist im Eimer. Genauso wie Silvester.
Ja, wir können dann kurz nach Weihnachten das Review bringen.
Genau, ja. Wir haben es dann durch.
Aber vielleicht kann man ja den Adventskalender darauf abstimmen.
Ja, wir sollten da auch noch kooperieren, das
stimmt. Ja, im Prinzip nehmen wir ja immer nur 3 Stunden am Tag den Leuten weg vom Adventskalender.
Das ist ja.
Genau, Spielzeit pro Tag, etwa 1 Stunde, manchmal kürzer. Wurde auch angegeben, sodass man also, wer das jetzt ausrechnen will, ich habe da jetzt keine Lust drauf, unsere Spielzeitfetischisten können das ja dann ausrechnen, wie lange man für diese 21 Euro bzw. weniger dran sitzt.
Und man kann auch sagen, wenn es Erfolg hat, und ich glaube, wir 3, die wir in der Präsentation waren, spielen schon mal alle mit. Ja. Dann wird es auch eine 2. Staffel geben, die ist mehr oder weniger schon in Vorbereitung, weil das wird ja auch, die 1. Staffel wird ja seit 4 Jahren jetzt vorbereitet. Also so lang zurückgehen diese Facebook-Profile und weiß ich was, Twitter-Accounts und was da alles mit reinspielt. Und dementsprechend wird natürlich die 2. Staffel auch schon vorbereitet, ob die natürlich wirklich so weit gedeiht, dass sie dann ein fertiges Spiel wird, das hängt davon ab, ob die 1. Staffel erfolgreich ist.
2 Dinge, die noch ganz interessant sind. Das Spiel wird gleichzeitig gelauncht in Deutschland, Spanien, Großbritannien.
Frankreich.
Frankreich, genau. Natürlich, da kommt es her. Mit Untertiteln. Das heißt, es soll alles authentisch sein. Das heißt, wenn man jemanden Ukrainischen hört, dann spricht er Ukrainisch und bekommt dann je nach Lokalisation die entsprechenden Untertitel. Also, das ist ziemlich cool gemacht. Auch noch, es ist nichts für Stubenhocker, jedenfalls nicht ausschließlich. Das hat uns auch noch das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Boah. Deutschkonstruktion um 1 Uhr nachts, das ist unglaublich. Es wird so genannte Geo-Hashing-Caching-Aufgaben geben, wobei jetzt nicht an Schatzsuche Biedermeier denken, sondern man bekommt zum Beispiel Koordinaten und muss dann da auftauchen. Und da kann auftauchen. Und da wurde uns angekündigt, an manchen Orten kann es passieren, dass wenn genug Leute kommen, eine gewisse Grenze überschritten wird, also irgendwie 100 Leute, die ratlos in ihr Handy starren und irgendwie Koordinaten austauschen, dann springt ein Schauspieler aus dem Busch oder irgendwie sowas, kann man sich vorstellen. Also da gibt es
live. Aus dem Gullideckel.
Ja, aus dem Gullideckel. Ja. Also das war auch so
eine springt Idee. Aus einem Helikopter.
Ich glaube, er sagt, sie sind überall mittlerweile. Ich glaube, die haben uns komplett infiltriert.
Ja.
Man kann auch noch sagen, wer selber mal Schauspieler werden will, in so einem Projekt, gibt es auch Möglichkeiten, nämlich ähnlich wie bei unserem weltberühmten Adventskalender-Rätsel, wo man eine Urkunde bekommt, wenn man alle Rätsel löst. Soll es wohl für die, die sich besonders hervortun bei diesem Projekt und die ganzen 8 Wochen regelmäßig und täglich ihre Aufgaben lösen, die sollen wohl die Chance haben, in der nächsten Season, also in der 2. Staffel, praktisch auch schauspielerisch in irgendeiner Form als Ermittler tätig zu werden. Wie genau das aussieht, wissen wir nicht genau. Sie haben wirklich gesagt, sie kommen dann mit der Kamera vorbei. Aber mal schauen.
Also wir können völlig unvoreingenommen, völlig neutral sagen, geiler Scheiß, auf jeden Fall spielen, unglaublich gut. Wir haben es zwar noch nicht gesehen.
Wir haben nichts gesehen davon.
Wir haben ein bisschen gesehen. Wir haben diese App gesehen, die ist dann für iPad und wahrscheinlich auch iPhone, Android wird sie geben.
Keine Beschränkungen, das habe ich extra noch gefragt. Also jemand, der ein altes Android hat, kann das Ding genauso raufspielen wie neue. Also ob es jetzt Ice Cream Sandwich, ich habe Hunger, oder Honeycomb ist 2.1.2.3. Geht immer.
Die App ist so eine Art Twitter-Feed, wo man eben die Nachrichten von den fiktiven Mitspielern bekommt, die es dann auch noch gibt in dieser Spielwelt. Und die schicken einem dann auch Bilder und Videos mit neuen Hinweisen, die man dann wieder googeln kann. Und so trägt sich das diese 8 Wochen immer weiter.
Wenn man übrigens nicht weiterkommt an einem Abend, ist man nicht aufgeschmissen, denn das Spiel hat auch eine Hilfefunktion. Man bekommt Mails zugeschickt, wenn das Programm merkt, der hängt fest. Dann kann man Hilfe annehmen, indem man diese Mail liest, weil dann kommt wieder eine fiktive Person, die sagt, du hast du eigentlich schon mal geguckt, ich habe gerade gegoogelt, voll komisch, und dann ist man zurück, ohne die volle Lösung bekommen zu haben.
Das war ja auch schon in Memoria so ein bisschen so, dass man da Mails bekommen hat, wenn es nicht weiterging.
Also super Sache.
Also wirklich so, eines der ersten wirklich großen sogenannten Alternate Reality Games, wie man das ja so im Fachjargon nennt, die scheinbar mit wirklich großem Budget, mit wirklich großem Budget produziert wurde.
Eine Katastrophe für uns Artikelschreiber, weil so ein Artikel bebildern,
womit? Ja, wir durften auch keine Aufnahmen machen in der Pressevorführung, weil es alles noch top secret, es darf nichts gespoilert werden. Das ist natürlich auch deswegen schwierig, diesen Artikel, dieses Produkt auch wirklich präsent am Markt irgendwie zu positionieren. Vielleicht ist es deswegen auch noch nicht so bekannt. Umso wichtiger ist es, dass man es ausprobiert, glaube ich.
Ja, voll dabei.
Was ich faszinierend fand, war auch, dass Jamil gesagt hat, dass die Dinge, die jetzt im Netz sind, als Vorbereitung für dieses Spiel, schon auf reale Resonanz gestoßen sind. Also er hat ja diese reale, also angeblich reale, man weiß es ja nicht, aber die angeblich reale ukrainische Website, so sah wie ein privates Blog aus, der eben ein Video gepostet hat, was bei YouTube eingestellt worden ist von den Machern von Old Minds in Vorbereitung auf das Spiel, da wird scheinbar jemand verletzt, das ist ein gefaktes Video, das hat Jamil auch zugegeben, das gehört zum Spiel. Und das hat eben jemand ernst genommen, hat das gepostet und die Leute, die dieses Blog lesen, haben dann wiederum versucht, Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie es den Leuten in dem Video geht. Und dann mussten die eben auch sagen, dass...
Ja, es war wohl auch so, dass sich einige gemeldet haben und gesagt haben, ja, sie waren Zeugen bei diesem Vorfall. Also da kommen ganz, ganz lustige, merkwürdige Sachen passieren da.
Und wir haben auch noch den ultimativen Tipp bekommen, falls ihr eine Freundin, Frau, Freund, was auch immer habt, der eifersüchtig ist, teilt ihm vorher mit, dass ihr dieses Spiel spielt, weil ihr bekommt SMS, ihr bekommt Mails von fremden Leuten, teilweise Frauen. Das kann nach hinten losgehen, wie wir erfahren haben.
Also ja, das muss wohl bei In Memoriam schon ein Problem gewesen sein für viele.
Das war eine sehr lustige Anekdote, die er erzählt hat, dass also bei In Memoriam 2 ein realer Sektenführer so getan hat, als gehöre er zum Spiel, um von den Spielern kontaktiert zu werden, wo dann Lexis Numerik wiederum einschreiten musste und die Leute kontaktiert hat und gesagt hat, der ist gefährlich, kontaktiert den nicht, lass das bitte.
Oder eben eifersüchtige Frauen zurückgepfiffen haben. Es gibt diesmal dann auch einen Blog, in dem man nochmal eindeutig nachlesen kann, stimmt, stimmt nicht, falls man glaubt, dass der Sektenführer wieder am Start ist. Wir freuen uns drauf, spannende Sache. Und wir kommen nun zum letzten Thema vom heutigen Podcast, die Iraner, um es mal so anzukündigen. Was passiert, wenn man Michael eine halbe Stunde aus den Augen verliert auf der Gamescom? Er geht irgendwie zu irgendwelchen Ständen und holt sich von den Iranern ein Programmheftchen und stellt dann fest, dass die Adventures machen.
Ja, das ist ganz lustig eigentlich, weil ich habe mir so ein bisschen die Poster angeguckt von den ganzen Ständen, die da so rundherum waren. Und die Iraner, die hatten so ein Bildchen drin hängen, das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und daraufhin bin ich einfach mal zum Schalter gegangen und habe mir dann ein Prospekt mitgenommen und mir den durchgeblättert. Und da fand ich dann 1, 2, 3 fertige Adventures, die schon haben. Ich habe so lange nicht gesprochen, ich muss mal wieder ein Stückchen
Magst Fuppe. Magst du was trinken? Oder?
Fuppe.
Ein bisschen Fuppe.
Ja, 3 Adventures, 1 davon ist sogar ein Dreiteiler, die schon fertig sind und dann haben die dazu... Und das fand ich eigentlich sehr schön, in diesem Heftchen auch noch zusätzlich die Casual Adventures, die sie anbieten, auch als Casual Adventures gekennzeichnet. Und dadurch kann man da immer davon ausgehen, dass die, die als Adventure gekennzeichnet sind, auch wirklich Adventures sind. Ja? Ist ja bei Big Fish Games auch so. Irgendwie. So jedenfalls, eins davon nennt sich Alavi the Detective und ich muss das jetzt mal frei on the fly übersetzen. Das ist ein Third-Person-Adventure-Game und das erzählt halt die Geschichte von Madame Rosan. Es ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß noch nicht mal, wie das hier überhaupt ausgesprochen wird alles, weil das ist halt, die Titel, die sind halt persisch, kann ich nicht. Anscheinend sind die Spiele aber englisch.
Naja, du übersetzt gerade simultan persisch-deutsch, also ist genau. Schon okay.
Ja, jedenfalls ist das halt irgendeine adlige englische Frau, die in Teheran lebt und die ist halt für ihren Reichtum bekannt und irgendwann im Jahr 1934, an irgendeinem Herbsttag, da wird die halt unerwartet ermordet. Und der Alavi, das ist halt ein bekannter Detektiv.
Passiert.
Und, ja, jedenfalls bekommt er halt diesen Fall und der muss halt jetzt irgendwie so die finden und nach Beweisen suchen, um diesen Mord aufzudecken halt irgendwie. Das ist das eine. Das war also jetzt ein Third Person. Das Dumme ist, in diesem Heftchen sind absolut keine Screenshots drin. Also man kann jetzt überhaupt keine Aussage dazu treffen, wie das wirklich aussieht. Da habe ich allerdings mit dem Mann, der da am Tresen stand, gesprochen und der hat mir gesagt, ja, dann schicken Sie mir mal eine E-Mail und sagen Sie mir mal Bescheid, welcher Titel Sie interessiert und dann kriegen Sie von uns direkt die Review-Versionen und Screenshots und Trailer und so weiter. Das werden wir vielleicht eventuell noch während der Gamescom das erste Material haben und können das schon online stellen. Der zweite Titel, der hier drin ist, ist ein First-Person historisches Action-Adventure-Game. Das ist jetzt nicht so interessant. Dafür haben wir noch ein eins, das nennt sich Sharp Detective. Und ich bin der Meinung, ich hätte diesen Titel schon mal gehört. Sharp Detective, sagt das einem von euch irgendwas?
Mir sagt das nichts.
Nee, also wenn jetzt alle Nein sagen und wir haben tatsächlich schon drüber berichtet, dann machen wir was falsch.
Ich google das mal.
Ja, google das doch
mal. Ja, google es mal bei Adventure Treff.
Ja, das meine ich. Das war das Gleiche.
Ja, so. Du googelst immer nur bei Adventure Treff, oder? Ja.
Außer uns als E-Corner.
Ja, ich warte jetzt mal auf Jan einfach.
Nein, mach weiter.
Ja, okay.
Ich kann ja ein bisschen Fuppe essen währenddessen.
Du mal ein bisschen Fuppe, genau.
Machst du noch nach dir?
Ja, ist gleich alles.
Ja. Können auch nochmal aufkochen.
Gut. Das zweite.
Ich glaube, mir fallen die Zähne aus, ehrlich gesagt. Entschuldigung.
Warte. Die Fähne.
Nicht entschuldigen, also wenn du schon da reinklappst, musst du noch einen Witz machen.
War ja auch einer.
War einer. War schlecht. Aber zu den schlechten Witzen kommen wir noch. Ja. Wollte schon so die Steilvorlage wollte ich geben.
So langsam anfangen. Ne?
Ja.
Große Gewinnvorfall.
Damit es nicht so mit dem Holz einmal kommt nachher.
Ja.
Dieses Spiel, also dieses Sharp Detective, das spielt in Teheran. Das ist jetzt das dritte Spiel, das in Teheran spielt. Ne? Wir hatten eins von Lady Mamba und das eben.
Ja, das
dieses ist Alavi ist auch in Teheran. Es wurden keine mit ihrer Suchanfrage über adventuretreff.de Sharp Detective übereinstimmenden Dokumente gefunden. Jetzt bin ich ganz schön erleichtert.
Siehst du?
Ja.
Also jetzt nicht darüber, dass ich Gespenster sehe, sondern darüber,
dass
ich
Recht hatte. Du machst hier praktisch gerade eine Exklusivankündigung sozusagen.
Ja. Quasi, ja.
Kann man so sagen.
Ja, das nennt sich Sharp Detective. Was ich hier sehe, was da an Bildern abgebildet ist, das sieht mir aus, als wären das Zwischensequenzen. Ich glaube nicht, dass das Screenshots sind. Müssen wir auch nochmal abwarten, was das genau ist. Ist auf jeden Fall auch eine Detektivgeschichte. Und
ich weiß nicht, hätte ich das heute schon viel früher fragen sollen, aber gibt es eine englische Version überhaupt von den Dingen?
Ich gehe davon aus, also zumindest sind alle, sind die Prospekte, die wir hier haben, alle englisch und auch die Titel. Und hier habe ich zum Beispiel, das sieht mir aus wie ein Covermotiv, das ist auch englisch.
Ja.
Das sind zumindest mal keine iranischen Schriftzeichen oder arabischen Schriftzeichen, so wie wir das zum Beispiel bei Les Mamba gesehen haben in dieser noch nicht lokalisierten Version. Sondern hier ist zumindest mal ein Teil schon übersetzt. Ich gehe davon aus, dass die für den internationalen Markt produziert worden sind. Sonst wären die auch nicht hier und würden versuchen, einen Publisher zu suchen. Aber ich denke nicht, dass die hier in Europa ein rein iranisches Spiel verkaufen können. Das wird nicht funktionieren.
Schöner Satz in diesem Zusammenhang. Adventure, das wird nicht funktionieren.
Adventure wird nicht funktionieren. Ja, nee.
Ja nicht.
Ja, jedenfalls ist es auch eine Detektivgeschichte und da gibt es auch, glaube ich, gar nicht so sehr viel dazu zu sagen. Und das dritte, das nennt sich Mitra und das ist ein Third-Person-Fantasy-Adventure. Das hört sich ganz interessant an. Das ist ein Dreiteiler, also ein episodisches Spiel, allerdings sind wohl auch alle drei Teile schon fertig. Und ja, es ist halt das Übliche mit komplexer Story und so weiter, was halt jeder Publisher verspricht. Aber es geht hauptsächlich darum, dass ein mysteriöser Planet namens G, ja, da ist, wo ein unser Hauptcharakter, der heißt Tuck, und der arbeitet halt zusammen mit einem, der heißt, sage ich mal hier V-E-E, ich spreche es mal einfach Fee aus, ja. Das ist ein kleiner Alien und die müssen halt aus einer bestimmten Situation heraus zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass ein anderes außerirdisches Volk halt diesen Planeten halt übernimmt. Und da werden wir auch nochmal schauen. Das ist auf jeden Fall puzzellastig und schauen wir mal, was da rauskommt. Wir werden das Material morgen anfordern, vielleicht haben wir es schon übermorgen.
Also auch international gut aufgestellt, der Adventure-Treff.
Ja.
Großes Lob an Michael fürs Umstromern auf der Gamescom.
Aber mal gucken, was ich noch... Ich war auch übrigens am
Start. Ich drück mal kurz. Ich
drück die Taste. Ja.
Und da war ich auch noch am Stand der Chinesen, ja, und die hatten gar nichts aus. Die haben ja wirklich nur irgendwelche Multiplayer-Rollenspiele. Ja, aber als ich da wieder weg bin, da haben meine Schuhsohlen so geklebt, dass ich kaum noch vom Boden losgekommen bin. Ich weiß nicht, was die da machen.
Fuppe?
Schippen die Fuppe einfach, wo ihr stand?
Die Fuppe, die könnt ihr jetzt nämlich gewinnen.
Gewinnspiel!
Ja. Und nicht nur die... Ich liebe diese Taste. Die bauen wir morgen auch nochmal.
Die klemmt, aber die klemmt.
Fuppe. Und wir machen das jetzt mal Hamburger Marktmäßig. Diese Tüte Fuppe und die Jackin-Fede lege ich hier auch noch mit oben drauf. Was sagen Sie jetzt? Genau. Ihr könnt eine Fuppe und eine Jackin CD Gold Edition mit ganz wenig Bugs, im Gegensatz zur Standard Edition mit vielen Bugs, gewinnen hier, indem ihr uns einen möglichst niveaulosen Witz zu einem der Inhalte dieses heutigen Podcastes in die Kommentare schreibt.
Denn da steht unter dem Motto:
Wir suchen den Adventure-Treff Flachwitzer. Jan kannte den noch nicht.
Habt ihr eben verpasst. Du hast ihn nämlich verstanden bis eben.
Ja, schreibt uns eure coolen Flachwitze. Wir freuen uns drüber und die schönsten vier belohnen wir mit Fuppe
und Man muss vielleicht sagen, Fede. Wo man sie hinschreiben soll.
Fuppe und Fede.
In den Kommentarbereich.
Hast du gesagt.
Unter die Newsmeldung.
Genau, also unter die Newsmeldung des Podcasts. In den Kommentarbereich bis...
Ein Sendeschluss ist, ja, jetzt heute, 22 Uhr.
Genau.
Jetzt habe ich ihn aber von...
Das kriege ich nie normalisiert hier, aber egal. Ja.
Das war das Signal.
Wenn es mehrere gute Flachwitze gibt, dann nehmen wir uns auch das Recht heraus, mehrere zu nominieren.
Ja.
Es gibt genug Fuppe.
Fuppe für alle.
Richtig.
In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Podcast.
Ja.
Können wir morgen noch erzählen.
Ja, wir erzählen den Rest.
Erzähl mal alles morgen.
Ja, weil der eine Witz war schon gut. Der von vorher. Aber egal.
Ja, den machen wir morgen.
Den machen wir morgen.
Ja.
Sehr gut.
Tschüss. Okay.
Tschüss.
I can go online and download songs to my hard drive. I can copy games and CDs too. I know Windows XP's worse than Windows 95, and 98 is better than the two.
Das war ein Adventure-Treff Podcast von der Gamescom in Köln. Schön, dass ihr wie immer zugehört habt und die Adventure-Redaktion sagt Tschüss bis demnächst und bis zum nächsten Podcast. Die Parodie Computer Geek hier im Hintergrund ist von Matt Bradley und ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz. Das Gamescom Podcast Titellied, das wir benutzt haben, ist Utopia von Verticox. Ebenfalls lizenziert unter Creative Commons.
I'll learn my passion on the good old fashioned 7681.